Was haben die Ideen von Pop-Art-Künstler Andy Warhol und die Ordensregeln und mönchischen Lebensformen aus dem Mittelalter gemeinsam? In dem neuen Roman Das Monster von Madame Nielsen geht es auch um zwei Bücher, die den Romanhelden tief beeindrucken. Das sind die Tagebücher von Andy Warhol und das ist das Buch Höchste Armut über mittelalterliche Ordensregeln und Lebensformen. Die Autorin Madame Nielsen schickt ihren Romanhelden nach New York, wo er als freier, absichtsloser Mensch auf der Suche nach einer völlig anderen Form von Leben ist. Als absoluter Nullpunkt, so sieht er sich, streift er durch New York. Madame Nielsen ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag, wir sitzen hier mit dem Blick auf den Dom, ein Wunderwerk der Weltgeschichte.
Das ist schon mal eine ganz hervorragende Voraussetzung für dieses Gespräch. Was fasziniert Ihren Romanhelden denn an dem Leben nach der mittelalterlichen Liturgie der Mönche?
In der Philosophie, ich finde auch die heutige Philosophie geht nicht radikal und umfassend genug voran. Es gibt für mich eine klare Verbindung zwischen den Mönchen aus den Mittelaltern, die nach einer höchsten Armut, also den Franziskanern zum Beispiel, und es gibt die Benediktsregeln, und sie haben versucht, in den Klöstern, also Klöster zu bauen mit einer Form, einer Struktur, das eine physische Voraussetzung wäre für das Idealleben. Und in diesem Idealleben versuchten die Mönche dann, sich selbst von jeder Persönlichkeit zu befreien und auch von eigenen Gedanken. Sie versuchten ständig, wenn sie nicht schliefen, haben sie gebetet. Das heißt, dass statt Gedanken zu haben, kein Platz für Gedanken, nur Litanei. Das ist sehr nah, dieser ideale Gedanke ist sehr nah an Andy Warhols Ideal. Er hat ja gesagt, I want to be a machine. Ich möchte eine Maschine sein. Er hatte auch versucht, in seiner Kunst dieser Personenkult aus der Kunst zu bringen und irgendwie nur Reproduktionen zu machen. Und eine Factory haben, das irgendwie eine Gemeinschaft war, so dass man seine Signatur überhaupt nicht sehen konnte. Das hat man ja auch bei Rembrandt, der ist ja hier zur Schau in Köln zurzeit. Da weiß man auch nicht, ob es Rembrandt Werkstatt oder unsere Vorstellung von einer tatsächlichen körperlichen Genie Rembrandt oder ob Rembrandt nur eigentlich eine Werkstatt wäre.
Das ist sehr spannend. Sie ziehen da Analogien von Andy Warhol, der berühmte Satz, ich will eine Maschine sein, zu den Mönchen im Mittelalter. Dieser Satz könnte genauso gut lauten, ich will ein Mönch sein. Das heißt, die Auflösung der Persönlichkeit, der Individualität, der Suche nach Identität, die nur ins Leere läuft und nur zur Einsamkeit führt.
Irgendwie führt es nicht nur zur Einsamkeit, aber auch zur Klimakatastrophe. In unserer Zeit ist die Gemeinschaft fast verschwunden. Gemeinden, es gibt nur Facebooks oder Instagram-Konten mit Individuen. Schauen Sie Bücher aus alle Verlage und das, was sich verkauft. Bestseller sind immer etwas über, wie kann ich mich optimieren? Nicht, wie kann ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Nur in den großen Religionen gibt immer noch dieser Gedanke, so ein Überbleibsel über Gemeinschaft. So, das heißt aber, diese Ich-Optimierung bedeutet auch, dass ich muss alles anderes ausnützen. Und das heißt auch die Welt, die Tiere, die Mitmenschen, ich muss irgendwie Erfolg haben und dann kann die Welt untergehen.
Das passt ja auch sehr schön zur Entlarvung des amerikanischen Traums, der ja auch eine Ich-Optimierung ist, aber auch nicht nur Einsamkeit hervorbringt und Gemeinschaften zerstört, sondern auch eine Illusion ist.
Ja, das Problem mit Illusionen ist, dass auch Illusionen haben physische und tatsächliche reale Konsequenzen. Diese Gesellschaft, dass wir haben heute, wo alle Diagnosen haben, wenn nicht, dann sind sie krank. Also, wenn ich keine Diagnose habe, dann bin ich wirklich krank, geisteskrank. Gleichzeitig haben wir die Welt zerstört mit diesen Illusionen. So, Illusionen sind nicht nur Illusionen, die haben physische, reale Konsequenzen und das ist auch sehr gefährlich.
Sie zeigen das auch sehr schön anhand von den USA, Amerika auf. Also Ihr Held streift durch New York. Er sieht zum Beispiel die Freiheitsstatue und er sieht sie im morgendlichen Licht und sie wirkt wie eine goldene Plastikpuppe. Also USA, Amerika ist nur noch Kulisse, Klischee, mehr ist gar nicht übrig geblieben, oder?
Nein, aber gleichzeitig ist es eine auch rätselvolle Welt. Am Anfang irritiert es ihn, dass er kann sich nicht verlieren. Ich habe auch autobiografisch drin gesteckt. Also ich wandere viel und wenn ich zu einer neuen Stadt komme, fange ich an zu gehen. Einfach zu gehen, ohne Ziel, um die Stadt in mich hinein zu verleiben, sodass ich nicht nur Platz nehme, aber Orten nehme. Das will er auch in New York, aber man kann nicht verloren gehen, weil das ist so ein Schachbrett. Aber dann irgendwann kommt er in ein Bar und wenn er dieses Bar nochmals aufsuchen möchte, kann er das nicht finden. Das heißt, in diesem Schachbrett verbirgt sich ein Labyrinth. Das ist nur irgendwie nur am Anfang des Romans, dass alles Klischee ist, weil auch die Freiheitsstatue vor seinen Augen verwandelt sich sie sich. Also er vergleicht sie mit etwas. Aber dann hat er immer, wenn er einen Vergleich hat, hat er immer 5 Vergleiche. Also alle wunderbar natürlich, weil das will ich. In meinen Büchern sollen auch, Romane sollen sehr verführerisch sein und den Leser in eine Explosion von Visionen auch einführen.
Sie schildern sehr eindrucksvoll die Tagwelt, die Nachtwelt, natürlich auch die Theaterszene der 90er Jahre in New York. Eine große Rolle spielen da Wiederholungen. Ja. Auch in dem Zusammenhang, dass Ihr Roman spirituell und mystisch aufgeladen sind. Mhm. Welche Rolle spielen Wiederholungen?
Zum Beispiel bei den Mönchen und bei Maschinen geht es ja um Wiederholung. In dem Werk von Andy Warhol geht es um Wiederholung. Jeden Tag das Gleiche zu tun. Das ganze Leben, glaube ich, ist eine Balance, tägliche und lebenslange Balance zwischen Wiederholungen und Erneuerungen oder Zufälle. Es gibt eine Tageswelt und eine Nachtwelt und dann gibt es seine Wanderungen in der Stadt. In der Tagewelt ist er bei Wooster Group, eine berühmte Performancegruppe. Es gibt es immer noch. Es entstand in den 70ern. Vielleicht habe ich dort gearbeitet auch. Wenn Sie eine Vorstellung haben, haben Sie das über 10 Jahre. Und jeden Abend, wenn Sie das spielen, am Nachmittag macht die Regisseurin 2 Stunden Proben. Und das heißt, sie arbeitet immer wieder auf dieser Vorstellung. Das Reizvolle beim Theatergehen ist, dass nicht Kino ist. Man geht, um jemanden anzuschauen, die sich zu wiederholen versuchen und jeden Tag daran scheitern. Weil die Menschen sind ja nicht Maschinen. Die Mönchen hatten ja auch nur ein Ideal, an dem sie nur sich annähern könnten. Sie würden nie daran gelangen. Und auch Andy Warhol wird nie eine Maschine sein. Das ist das Tragische und Glückliche beim Menschenleben, dass wir können nie perfekt werden. Das sieht er jeden Tag an. Aber dann in der Nachtwelt, weil er hat kein Geld, er will die Welt erlösen, aber leider hat er kein Geld, nirgendwo zu wohnen. Und das heißt, dass er hat nur eine Liste mit Nummern von Menschen, die vielleicht gastfreundlich sind. Durch völliger Zufall kommt er bei 2 Zwillinge und die leben in eine Wohnung, das eigentlich eine Installation von Andy Warhol gleicht, mit elektrischem Stuhl, mit ein Bild von Car Crash, viele Reminiszenzen vom Werk von Andy Warhol. Das furchtbar für ihn ist, obwohl sie freundlich sind, sind sie auch irgendwie unmenschlich, die 2. Also Zwillinge sind ja für Nicht-Zwillinge immer ein Rätsel und etwas Faszinierendes, weil es gibt eine Wiederholung. Oft kann man die Ein-Ei-Zwillinge nicht voneinander unterscheiden, aber das können sie selbst und wie können sie das tun? Und das heißt, dass Zwillinge können nicht völlig identisch sein, aber das ist unheimlich. Und wenn er dort eine Nacht gewesen ist, weiß er natürlich, er wird nie, möchte nie zurückkommen. Aber dann kommt er zurück und das Furchtbare ist, dass die 2 Brüder oder Zwillinge oder Engeln oder Perverse oder Gnomen, sie wiederholen sich tatsächlich vollkommen. Und das ist unmenschlich.
Das ist unmenschlich, aber dieses Unmenschliche hat ja auch was von einer Ich-Zerstörung, von einem Verschwinden des Selbst, das aber in eine Welt hineinführen kann. Und da sind wir wieder bei den Mönchen, die viel höher ist und die viel zeitloser ist als das, was wir im Alltag begreifen, oder?
Es ist eine völlig andere Welt. Das heißt, auf irgendeine Weise nicht vergleichbar ist. Und deshalb ist es weder höher noch tiefer. Es ist irgendwie jenseits von dem Maßstab, das wir haben in unserem Leben.
Aber das macht es dann auch unglaublich anziehend. Also das ist das, wo alles ineinander geht. Sie sagten, die beiden könnten Monster sein, könnten aber auch Engel sein. Das ist die Attraktivität der Heiligen, denn die Heiligen sind auch alle Monster. Und ihr Roman heißt nicht umsonst das Monster. Das bringt ja die Welt zum Verschwinden.
Genau, bei den Heiligen, dieser Widerspruch, also das paradoxe Gestalten und deshalb so faszinierend. Und deshalb jeden Tag, wenn er aufwacht und von dem Wohnung geht, sagt er, glücklicherweise werde ich nie zurückkommen. Und dann 2 Minuten vor Mitternacht klingelt er wieder. Das ist auch etwas Wunderbares in dem Leben für einen Menschen. Ich bin ein mögliches Wesen und ein Wesen der Möglichkeiten. Und für so ein Wesen und für einen Mensch wie Ihnen ist das Faszinierende am eigenen Leben auch die Widersprüche. Also dass man weiß, das hier werde ich nicht tun, weil das wäre blöd für mich. Und dann tut man es. Also es gibt so viele, nicht nur bei den Heiligen, auch bei den einzelnen Menschen. Wenn man ehrlich gegenüber sich selbst ist, dann stellt es sich heraus, ich bin nie konsequent. Ich werde nie eine perfekte Mönch oder Maschine oder nur Idealmensch sein.
Aber ich kann darüber zumindest reflektieren. Also ich werde nie perfekt sein, ich bleibe immer ambivalent, ich bleibe immer unvernünftig. Und wenn ich etwas erklären kann, dann erkläre ich es immer erst im Nachhinein als vernünftig. Aber vorher war es das einfach nicht. Das entlarvt ihr Held ja auch. Aber trotzdem geht es ihm ja um viel mehr. Nicht umsonst bezeichnet er sich als Erlöser zu Anfang, als Messias. Er ist ja kein Mensch, so wie wir einen normalen Romanhelden in einem Bildungsroman kennen.
Er versucht irgendwie auf seine ganz eigene Weise. Das Problem für mich auch bei Christus, bei Franziskus, bei Paulus und so weiter, bei all den Heiligen, sind, dass sie Verführer sind, dass sie Performer sind, dass sie alle großen Ich sind. Das ist eigentlich keine Gemeinschaftsmenschen. Sie sind Ausnahmen. Sie haben Jünger, aber sie haben irgendwie keine Gleichältrige. Er versucht irgendwie ein Erlöser zu sein, der nicht charismatisch ist.
Der nicht charismatisch ist, aber in diesen Erlebnissen in den Nächten, in dieser Wiederholung, die ihn dazu bringen, natürlich auch auf diese Bücher zu stoßen und auch dazu bringen, darüber nachzudenken, ob dieser Satz, ich will eine Maschine sein, nicht identisch ist mit diesem Satz, ich will ein Mönch sein. Das Verschwinden in der Wiederholung, die Ich-Auflösung in der Wiederholung, die passiert dann nachher ganz anders, denn die Zwillinge, die sind es, die den Gestank und das Leben in diese Sache bringen und damit diese Sache auch kaputt machen und zum Verwesen bringen, die Zeit hereinbringen.
Ja, aber das sind nicht die Zwillinge. Es passiert was. Er versucht jede Nacht dann genauso sich zu wiederholen, aber er kann das nicht. Aber er versucht ständig, arbeitet daran und irgendein Tag wiederholt er sich noch perfekter als die 2 Brüder. Und das ist ein Kipppunkt. Und von da an fangen die Brüder an, nicht mehr völlig perfekt und wiederholend zu sein. Bis dann war dieser Wohnung eine zeitlose Welt, weil eine Welt, wo alles sich völlig wiederholt, hat keine Zeit mehr. Die Zeit geht nicht. Wenn der nächste Nacht genau das Gleiche ist, dann geht die Zeit nicht mehr. Aber plötzlich fängt die Zeit an zu gehen, auch in den Körpern, auch in den Räumen. Die Räume werden schmutzig, das wissen wir ja. Die Räume werden schmutzig, mein Körper wird älter. Und einer von denen wird krank und so weiter.
Ist das nicht das Dilemma? Einerseits diese Sehnsucht, die Zeit auflösen zu können in der immer gleichen, in der exakten Wiederholung, das, was die Mönche ja auch im Kloster machen. Und andererseits die Zeit auch ins Leben hineinkommen zu lassen, das Leben damit auch attraktiver zu machen, aber dann auch das damit zu bezahlen, dass man einsam wird?
Ja, bei den Mönchen. Ich habe Klösterbau studiert, das sieht man ja auch, dass die Mönche, die wollen das perfekte Kloster bauen, wo das perfekte Leben stattfinden konnte. Aber man musste auch Essen haben. Sie hatten Brüder, die nicht in der Ordnung waren, aber Hilfe waren. Es war ihnen nötig, so ein bisschen umzubauen, so dass die Menschen, die das Essen gebracht hat, nicht die anderen störten. Und das hieß, dass man musste immer praktisch auch sein, weil dieser verdammte Leben und die Zeit kommt immer auch in ein Kloster und hat ganz praktische Folgen. Und das bringt vielleicht auch Das ist jetzt Improvisation, jetzt, ich habe nicht darüber nachgedacht, aber ich glaube, dass dieser Tragödie des Lebens, obwohl man die Zeit aufzuheben versuchen, dann gibt die Zeit in der Materie, in den Körpern, in der Landschaft, in den Gebäuden. Die Gebäude werden schmutzig und verfallen und gehen unter und es wächst und blüht und es gibt Herbst und Verfall. Dieser Widerspruch, wie kann man das? Und das bringt aber auch die Notwendigkeit der Gemeinschaft. Sie kommen nie an der perfekte Welt, wo jeder Einzelne für mich entpersonalisiert wird und aufgehen in der Gemeinschaft. Es muss immer auch eine praktische Zusammenarbeit, weil wir wollen in Gemeinsamkeit dort zum Ideal erlangen. Nicht ich alleine, aber wir müssen dorthin.
Diese Ambivalenzen wird man nie auflösen können, genauso wie wir, das schreiben Sie auch in einem Buch, nie begreifen werden können, was Zeit und Raum sind. Das bleibt auch immer offen. Ihr Held fühlt sich sehr angezogen von einem Buch, Die höchste Armut über Ordensregeln im Mittelalter. Er findet es attraktiv. Man könnte vielleicht sogar sagen, ja, er fängt daran zu glauben an diese Ordensregeln. Er glaubt an die Ordensregeln, auch in Form eines Gottesdienstes vielleicht. Aber ob er an Gott glaubt, spielt gar keine Rolle. Das bleibt vollkommen in der Schwebe und unabhängig davon, dass er an den Gottesdienst glaubt, oder?
Der Wort Gottesdienst gibt es überhaupt nicht, weil es gibt keine höhere Geist oder Instanz oder Personalisierung. Er bewegt sich nicht in einem Monotheismus oder überhaupt in einen Theismus. Das ist alles etwas sehr irdisch und in der Zeit unter den hier Wesenden und Verwesenden. Der Gottesdienst bei uns ist eher dieser Litanei. Deshalb wiederholt er beim Gehen immer Sätze von Andy Warhols Tagebuch. Das sind ja eine andere Form der Litanei, aber es hat genau die gleiche Funktion wie bei den Mönchen. Die haben litaneisiert ihr Gedanken. Im Prinzip hätten sie auch Zugpläne denken können.
Also da kommt es mir auf die Melodie an, ja, als auf den Inhalt. Ich zitiere mal einen Satz aus Ihrem Roman. Zitat, du weißt nicht mehr, was du tust, denkt er, tu einfach das, von dem du nicht weißt, was es ist, tu es so präzise wie möglich, bis es Form annimmt und sich zeigt, sodass nicht nur du, sondern die Welt sehen kann, was es ist. Zitat Ende. Wie geht das?
Das ist auch für mich mystisch. In einem Roman oder in alle meine Bücher und Schriften versuche ich ja auch, das hervorzuzaubern, was ich noch nicht jetzt weiß. Mein Roman ist hoffentlich viel größer, als ich es bin und viel bedeutungsvoller oder leerer. Ich bin sowieso gescheitert, aber ich hoffe, dass der Roman gelungen ist. Deshalb kann ich das nicht sagen. Also wir brauchen einen Ratzinger, der über diesen Satz sehr lange forscht und nachdenkt. Wir brauchen kluge Philosophen, die über diesen Satz deuten. In der Islam und in der Christentum hat man ja über Jahrtausende die gleichen Wörter oder die gleichen Sätze wieder neu gedeutet. Und das muss man auch mit das hier. Das, was wir wissen, ist nicht das Interessante. Aber das, was wir noch nicht wissen, ist das, worum es geht im Leben. Deshalb ist es auch jenseits jeder Identität. Weil falls ich glaube, dass ich weiß, wer ich bin, dann habe ich das Leben völlig falsch verstanden, weil ich bin auch, glaube ich, ein Potenzial, das ich realisieren oder ich mit den Lesern, mit der Sprache, mit Ihnen hier heute, jetzt vor dem Dom, langsam realisieren könnte. Es gibt so eine Vielfalt von Potenzial in mir, so viele mögliche Leben und es wird nur verschiedene Möglichkeiten sich darstellen können, bevor ich bald weg bin. Das ist, worum es geht im Leben. Er weiß nicht, was er tut, aber ich weiß auch nicht, was ich tue. Aber wie mit dem Romanschreiben, dann versuche ich diesen Roman, dass das darstellt, was ich noch nicht weiß, aber etwas Verführende und Rätselhafte und dass die Menschen gerne lesen und in einem Rausch lesen möchten, das möchte ich so präzise machen, wie überhaupt möglich, sodass die Welt es endlich sehen und beim Lesen etwas völlig Neues begreifen.
Und über die großen existenziellen Fragen mal ganz anders nachzudenken und nicht immer sofort in irgendwelche Deutungsmuster hineinschlüpfen, sondern das offen zu lassen. Das Buch ist aber auch ein Nachdenken, nicht nur über die Zeit, über den Raum, über die Wiederholung, sondern auch über Tod, über Wollust, über Sexualität, Todestrieb, Lebenstrieb. Gestatten Sie mir ein Zitat. Sie haben in einem Interview gesagt, ich tanze jeden Tag mit dem Tod, mit dieser Göre, die ein wenig so aussieht wie ich, haben Sie sogar gesagt. Ist das nicht unfassbar anstrengend?
Natürlich. Also ich glaube, ich bin hier sehr kurz auf der Welt. Ich glaube nicht, dass ich wieder erstehen will. Und wenn, dann, das würde mich freuen oder interessieren, was da passiert. Aber ich lebe mein Leben, als ob es nur dieses eine einzige Leben gibt. Deshalb muss ich wirklich jeden Tag intensiv leben und das etwas aus diesem Tag hervorzuzaubern, versuchen und aus der Sprache, auch in diesem Gespräch, das ist für mich keine Presse, nur irgendein Presseinterview, das ist ein wichtiger Moment in meinem Leben und in Ihrem Leben, in dem Leben, das hoffe ich für den Zuhörer, weil ich hoffe ja nicht, dass die Menschen, die dieser Sendung zuhören, nur irgendein Programm anhört und könnte eigentlich irgendein anderes Programm. Aber das hier muss wichtig werden. Und dieser Tanz mit dem Furchtbaren auch, dass ich jeden Tag im Gesicht sehe, weil ich werde sehen, was da ist und wer ich auch bin, weil ich bin ja auch furchtbar. Und wir wissen ja, der Tod ist auch die Tod, eine Göre. Also das ist so auch ein Perverser, ein Gnom, ein Heiliger. Der Tod oder die Tod wird mich vielleicht erlösen. Vielleicht ist es nicht so grausam, aber ich weiß es nicht. Und ich tanze mit diesem Tod jeden Tag, weil ich möchte nicht sagen, du bist nicht da. Der Tod ist da und ich tanze dann mit der oder mit ihr.
Das ist aber ein immerwährendes, auch lautes Ticken der Lebenszeituhr, die man da immer hören kann.
Also vielleicht nicht, weil ich glaube, dass dieser Ticken des Zeit ist nur bedrohlich und man hört es nur, wenn man mit dem Tod nicht tanzt. Also das heißt, wenn man irgendwie versucht, sein Leben zu leben, als ob es kein Tod gäbe, was wir in unserer Zeit versuchen. Deshalb muss man auch seinen Körper so lang wie möglich im Leben halten und seinen Körper immer jeden Tag im Fitnesscenter optimieren, was ja völlig sinnlos ist. In der Fitnesscenter hört man jede Sekunde. Das wissen wir auch von den Techno, dieser Bum, Bum, Bum. Das ist die Zeit, die geht. Aber wenn man mit dem Toast tanzt, geht die Zeit nicht. Es tickt nicht.
Es kann was Erlösendes haben, mit dem Tod zu tanzen?
Ja, natürlich. Mit dem Tod lebendig zu tanzen und offen zu sein gegenüber dem Tod, aber auch gegenüber dem Leben. Das ist wichtig, dass wir nichts verleugnen, auch nicht unsere Sexualität, weil dann wird es, wie wir wissen, aus der katholischen Kirchengeschichte pervers und furchtbar, was da passiert, wenn wir irgendwie glauben, dass wir keine Sexualität haben, dass unser Ideal wäre, dass wir sexuallos leben können, weil solange wir einen Körper haben, gibt es auch dieses dämonischen Trieb.
Es ist dem Menschen nicht gegeben, das Verhältnis von Raum und Zeit zu begreifen. Da schreibt Madame Nielsen in ihrem neuen Roman Das Monster. Was können wir aber tun, um der unerträglichen Einsamkeit und der Zerstörung durch die Zeit zu entrinnen? Unser Streben nach Individualität, nach Persönlichkeit, nach Bedeutung, nach Rausch und Konsum, ja, das bringt erstmal gar nichts, bringt nur noch, ja, oft nur noch größere Einsamkeit. Was wir allerdings tun können, wir können den neuen Roman der fabelhaften Madame Nielsen lesen. Das Monster heißt das Buch, das uns erklärt, warum Andy Warhol nicht nur eine Maschine, sondern auch ein mittelalterlicher Mönch sein wollte. Das Monster ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Das Buch hat 230 Seiten. Es kostet 20 €. Vielen Dank, Madame Nielsen.
Vielen Dank.